Ja, an der Stelle haben wir noch etwas Zeit, um zum Gehörten noch Fragen zu stellen, Erfahrungen auszutauschen, Themen noch abzurunden oder auch zu dem, was wir das ganze Wochenende schon bearbeitet haben, noch einmal etwas zu ergänzen oder mitzuteilen oder nachzufragen. Es ist natürlich gerade dieser zweite Teil dieses Vortrags, Frieden als Symbol des Lebens, so tiefgehend von der mystischen Erfahrung her, dass es schwer ist, darüber zu sprechen. Und doch finden wir hier immer wieder auch Bezüge einerseits zu den alten Traditionen, wie eben Neumann selber auch Bezüge herstellt, zum I Ching, zum tibetischen Totenbuch, zu den verschiedenen Weisheitsströmen, die sich immer wieder um dieses Thema herum auch angenähert haben, dieser tiefsten Dimension der Erfahrung. Gibt es dazu im Moment Fragen? Ein Begriff,
ja. Ich würde Ihnen erstmal danken, dass Sie das Tun der Runde ins Bett gebracht haben, weil es wirklich ein Genuss war, Neumann zu hören und dieses Umkreisende auch zu hören. Also das ist einfach wunderbar, dass Sie uns das mitbringen konnten.
Ich freue mich selber, dass ich die Möglichkeit hatte, das vom Norddeutschen Rundfunk zu beziehen und dass es überhaupt so ein Dokument gibt. Das ist das Einzige. Ich habe nämlich Micha Neumann noch gefragt. Ich bin schon seit über 20 Jahren in Kontakt mit Professor Micha Neumann, dem Sohn von Erich Neumann, der inzwischen selber schon 80 Jahre ist und der selber auch in Tel Aviv viele Jahre auch als Psychoanalytiker gearbeitet hat. Aber er hat leider selber kein Tondokument finden können. Ich habe da selber über Eranos dann erfahren, dass es 1958 zu dieser Tagung Mensch und Frieden eine Aufnahme gegeben hat und bin dann über den Norddeutschen Rundfunk auf diese Aufnahme gestoßen und habe freundlicherweise das dort beziehen können. Und freue mich einfach so unmittelbar, diese Tiefe und Lebendigkeit über sein Wort auch erleben zu können. Das ist für mich selber eines der größten Geschenke, so etwas zu erleben. Und ich höre es jetzt schon sicher das 10. Mal und ich bin immer wieder neu, komme noch einmal auf neue Zusammenhänge, die ich vorher nicht gehört habe. Also es ist auch so dicht, dass es sich lohnt, immer wieder auch diese Wiederholung als Vertiefung und als, es ist wie wenn sich etwas konstelliert, das wir in der Wiederholung noch einmal neu entdecken können. Und das macht für mich auch etwas, einen Text aus, der wirklich auch diese Ganzheit mit hineinnimmt, dass wir auch durch immer wieder neue Zugänge finden. Wie ein gutes Buch, das, wenn wir es nach Jahren wieder lesen, entdecken, das habe ich noch gar nicht gehört oder das ist mir wieder neu, dass wir selber wieder überrascht sind, von etwas scheinbar Gewohntem oder Bekanntem doch wieder ganz neu berührt zu werden. Und so erlebe ich es immer wieder, auch gerade in diesem Vortrag.
Und dann war ich so beeindruckt, dass er in dem ersten Teil gestern das Bewusstsein mit dem Ich als Zentrum, als das friedensstiftende Element so umkreist und beschreibt und dann heute in dem zweiten Teil die Auflösung.
Genau.
Und die Öffnung, das ist ein unwahrscheinlicher Boden.
Genau. Ich finde das auch phänomenal, wie er da das beginnt, eben vom Bewusstsein her aufzubauen. Auch für uns vielleicht im ersten Moment ungewohnt, dass er das Ich-Bewusstsein auch als friedensstiftend sieht, weil wir in unserer Kultur eher denken, ja, das Ich ist ja eigentlich der Anlass oft von Streitigkeiten. Aber eben nur das fixierte Ich, das Ego, das sich wieder festhält, nur an eine Stufe. Ja? Während das Ich ja, unterscheidet ja zwischen eben einem eben so fixierten Ich und einem integralen Ich, das auch offen ist und integrieren kann, gerade auch diese Gegensätze, das wirklich auch diese Ganzheitsinteressen des Selbst auch berücksichtigt und das durch seine Fähigkeit der Integration und der Gestaltung auch alles, was von innen und von außen an dieses Ich heranbrandet, einzuordnen, zu systematisieren, es immer wieder in eine Gestalt zu formen. Und das macht ja eigentlich auch den großen schöpferischen Menschen aus, dass er einerseits nicht nur überwältigt ist vom Numinosen, sondern andererseits diese Fülle von Einsichten, von Bildern, von Energien fassen kann und ein stark genuges Ich-Gefäß hat, um das zu bündeln und das zu zentrieren und das zu, in eine Form zu bringen. Das ist ja eigentlich das, was den großen Künstler ausmacht, dass er beides hat. Die Offenheit und die Verdichtung. Die Seinsoffenheit, die Seinsfühlung, wie Durkheim das nennt, und die Konkretisation, die Inkorporationskraft. Das ist ja eigentlich für mich auch das Wesen des großen schöpferischen Menschen, dass er beide Qualitäten integriert. Weil wenn er nur überwältigt ist, dann ist er immer wieder auch gefährdet, eben auch in eine psychische Krankheit zu rutschen. Wenn er nur im Ich zentriert ist, hat er nicht die Offenheit für diese Erfahrung. Ja, da kommt mir natürlich auch wieder das Gedicht von Friedrich Rückert, das ich hier auch schon einmal vorgetragen habe. Es passt vielleicht ganz gut, wo es heißt, nichts wird dir offenbart, wo du nicht offen bist. Und außen siehst du nichts, was dir nicht innen ist. Das Äußere dient dir nur, dein Inneres zu entfalten, dein Inneres weiter dann das Äußere zu gestalten. Ja, da kommt es zusammen. Das ist der ganze Prozess des Schöpferischen. Die Offenheit, die Offenbarung, die innere Entfaltung und die äußere Gestaltung. Hier kommt sogar noch dieser innere Entfaltungsprozess dazu, den wir gerade in der Individuation als unser zentrales Anliegen immer wieder formulieren, der aber nicht nur in einer innerpsychischen Entfaltung mündet, sondern gerade dann auch aus der inneren Entfaltung heraus wieder nach außen tritt, in die Gestaltung. Hier ist auch der Schritt von der Introversion in die Zentroversion und damit auch in ein Sein, das aus dem Zentrum des Selbst heraus schöpferisch wird und damit eine Schöpferischheit lebt, die diese Gegensätze von Extra- und Introvertiertheit überschreitet und uns damit auch in dieser Offenheit des Seins gleichzeitig nach innen und außen da sein lässt. Wir von der initiatischen Therapie nennen wir das die drei Hara-Ebenen. Eben die Hara-Ebene 1, die Extraversion. Das kommt auch vom Zen her, wo wir zuerst in, und das entspricht ja auch den Lebensstufen. Ja, die erste Lebensstufe, wo es darum geht, in der Welt zuerst sich behaupten zu lernen, sich seinen Ort zu finden, nach außen zu gehen. Dann die Introversion, Hara-Ebene 2, die Öffnung und Erfahrung der inneren Welten, Bilder, Gefühle, Emotionen, Energien, um dann aus der Innenerfahrung hervor in stimmiger Weise, das heißt in Übereinstimmung mit diesem Innersten, auch wieder im Außen zu gestalten und damit stimmig zu werden, wie wir es auch im landläufigen Sinne benennen, in Übereinstimmung zu kommen zwischen innerer Entfaltung und äußerer Gestaltung, zwischen innerem Weg und äußerem Werk, wie Karl Fried Graf Durkheim das nennt. Und Durkheim und Maria Hippius waren mit Neumann in Kontakt. Maria Hippius Gräfin Dürkheim hat selber noch einen Teil ihrer Lehranalyse bei Erich Neumann absolviert. Deswegen haben sie auch das Neumannsche Werk sehr stark in ihre initiatische Therapie mit einfließen lassen. Deswegen auch diese Verbindung. Und wir sehen hier auch eine große Verwandtschaft zwischen analytischer Psychologie und initiatischer Therapie. Ja, gibt es noch Fragen? Es wird ja hier immer wieder auch der Begriff der Einheitswirklichkeit benannt. Ich habe diesen Begriff selber im Wörterbuch der analytischen Psychologie zusammengefasst und darf ihn hier noch einmal kurz vortragen. Der Begriff Einheitswirklichkeit ist von Erich Neumann in die analytische Psychologie eingeführt worden und bezeichnet die der polaren in Psyche und Welt getrennte Wirklichkeit des Bewusstseins zugrunde liegende einheitliche, archetypische Wirklichkeit, in der Psyche und Welt, innen und außen, noch oder wieder als Einheit erfahren werden. Dies vor allem beim Frühmenschen, in der frühen Kindheit, beim Mystiker und insbesondere beim schöpferischen Menschen. Sie umfasst die Einheitserfahrung des Ouroboros, der Kreisschlange, die sich selber in den Schwanz beißt, des Pleroma, dieser urfrühe Erfahrung, und der Participation Mystique, dieser unbewussten Identitätserfahrung. Sie kommt zum Ausdruck, zum Beispiel im Symbol des Anthropos, des Urmenschen, der Mensch und Welt zugleich ist, und im Mandala, sowie auch in der Symbolik des Urelternpaares, wo der große Vater und die große Mutter noch eine Einheit bilden. Ihre Einheit ist das von den Gegensätzen unabhängige und jenseitige göttliche Dasein, das gestaltlose Ein Sof der Kabbala, das die unendliche Fülle bedeutet, gleichzeitig wie das Nichts. Sie erscheint in den Mythen und Religionen als göttliche Urzeit und als Paradies, als Friedenszeit des Anfangs, als Offenbarungszeit der Verbindung von Gott, Mensch und Welt, als die hinter allem Erscheinenden liegende Wirklichkeit. Auch wenn die Einheitswirklichkeit niemals direkt erfahrbar ist, ist sie für Neumann doch indirekt erfahrbar über das archetypische, gegensatzvereinigende Symbol. Im schöpferischen Prozess, in der transzendenten Funktion und durch synchronistische Ereignisse. Zum Abschluss noch ein Zitat von Neumann. Die symbolische Einheitswirklichkeit ist nichts Mystisches und Unerfahrbares. Sie ist die Welt, welche immer da erlebt wird, wo die Weltpolarisierung von innen und außen noch nicht oder nicht mehr vorhanden ist. Sie ist die eigentliche, ganzheitliche Welt der Wandlung, wie sie der schöpferische Mensch erlebt. Also auch hier noch einmal diesen Bezug zum schöpferischen Menschen, der aus dieser Einheitswirklichkeit schöpft und daraus hervor kreativ wird. Und das ist ja für Neumann das Grundthema des schöpferischen Menschen, dass er selber Kreatur ist und Kreator, Geschöpf und Schöpfer. Und in dieser Polarität von Geschaffenem und Schaffendem zeigt sich diese Mittelpunktstellung des Selbst, das in dieser Paradoxie lebendig wird. Vielleicht gibt es dazu noch Fragen. Sonst kann ich gerne noch einmal die wichtigsten Punkte des zweiten Teiles ansprechen, wo der schöpferische Friede als Fließgleichgewicht angesprochen wurde. Wir haben das gestern schon im ersten Teil gehört, als Weise des schöpferischen Friedens. Ein ganz interessanter Teil ist im zweiten Teil der, wo er das Mandala anspricht. Nämlich das Mandala auch als Festung, als Burg sozusagen, als Temenos, als Tempel innerhalb einer kriegerischen Welt. Und wo das Mandala eben auch, wie er sagt, ein Mantra, ein Instrument wird für diese Friedensfunktion, die aber dann doch noch einmal eine andere Sicht der Dinge uns vermittelt. Auch das Ich mit ihren vier Funktionen des Bewusstseins kann sich in diesem Zentrum des Mandalas darstellen. Diese Ich-Selbst-Paradoxie, die er anspricht, bedarf einer Offenheit, die gerade auch im Symbol des Kreises nicht wirklich zu fassen ist. Er bringt den Kreis auch als Symbol dieser Ganzheit, der aber geschlossen ist. Und so geht er weiter und sagt, eigentlich stimmt auch das Symbol der Ich-Selbst-Achse nur im mikrokosmischen Kontext, das heißt innerpsychisch, während im makrokosmischen Kontext die Ich-Selbst-Achse symbolisch eigentlich als Röhre bezeichnet werden und gesehen werden müsste, wo ein Ein- und Ausströmen möglich ist und damit auch diese Durchlässigkeit, diese Offenheit, dieses Offensein dem Durchströmenden gegenüber. Und dieses Offensein, das von der frei schwebenden Offenheit bewegt ist, nennt er auch das im Tao sein. Und bringt dann auch diese verschiedenen Bezüge zur Naturerfahrung. Die ewig bewegte Ruhe des Werdens. Noch einmal grundsätzlicher spricht er auch das Thema des Friedens an in seiner etymologischen Bedeutung. Gerade auch in der deutschen Sprache, wo das Wort Friede auch mit dem Thema, mit dem Wort Fuge verwandt ist. Und eben, wo er sagt, mit Fug und Recht etwas tun, da wo es sich fügt, das ist ein ganz anderer Friede als nur sozusagen ein pazifistischer Friede, der irgendwie seine Ruhe haben möchte, sondern da geht es auch um eine entschiedene Form, wo ich mit Fug und Recht auch Dinge zusammenbringe, wo auch innen und außen sich treffen. Das zusammenpassend Gefügte ist im Frieden, sagt er. Und auch das Wort Harmonie kommt in diesem Kontext in einem anderen Lichte zum Vorschein. Wir haben oft das Wort Harmonie als so ein harmonisches Gefühl, aber das meint es ja nicht. Schon das alte griechische Wort Harmoneia bezieht sich ja eigentlich auf die Mythologie. Die Harmonia ist ja die Tochter von Ares und von Aphrodite. Das heißt, die Harmonia kommt hervor aus den Eltern Mars und Venus, wenn wir es römisch benennen. Das heißt, in dem Krieg und Frieden zusammengeschlossen werden in eins, kommt es zur Harmonie. Und wir meinen immer, Harmonie ist das, die Abwesenheit jeglicher Auseinandersetzung. Und das ist es eben nicht, sondern gerade die Integration von Krieg und Frieden führt zu einer Harmonie, die eben sich fügt, die zusammengefügt ist, die zum Frieden führt, der eben jenseits dieser Polarität ist. Sie können mich jederzeit unterbrechen, wenn Sie noch Fragen haben, bitte einfach aufzeigen. Sonst bringe ich einfach weitere Bezüge noch einmal zum Vortrag. Bitte.
Also was mich bei dem Neumann immer, also die Verurteilung beim Lesen, dass der das Weibliche so tief erfasst hat.
Ja.
Also so als Frau würde ich sagen, dass das ein Mann gelungen ist, das so zu beschreiben, wo ich für mich das Gefühl hatte, dass ich also da irgendwie mich annehmen konnte von dem, was er geschrieben hat. Und da stelle ich mir immer die Frage, also was hat er da, also wie ist das so, ein, also was war der da für ein Mensch, dass es ihm das so gelungen ist oder dass ihn eben gerade das interessiert hat? Und auch dieser Mut, eben das Unausgesprochene, das Nicht-Sichtbare so zu beschreiben. Also diese Gegensätze, können Sie da was sagen, wenn Sie mit dem Sohn Kontakt
haben? Ja. Ich kann zwei Dinge sagen. Das eine, er hatte eine sehr gute Partnerschaft. Seine Frau, Julie Neumann, die er schon mit 27 geheiratet hat damals in Berlin, er ist der Berliner eigentlich, der Neumann, ließ sich auch bei C.G. Jung ausbilden und sie hatten dann zusammen, wo sie dann 1934 nach damals Palästina emigriert sind, zusammen die erste jungsche Praxis aufgebaut in Israel. Damals gab es noch keine Jungianer in Israel. Deswegen hat der Sohn, der Micha Neumann, mir auch gesagt, er konnte nicht einmal eine jungsche Analyse machen, weil er konnte nicht zu seinen Eltern gehen. Während Freudianer gab es schon einige in Tel Aviv damals. Das ist das eine. Das heißt, ich habe immer wieder gespürt und auch gehört von den Kindern von Neumann, also von Micha Neumann und von Rachel Löwenthal, heißt die Tochter von Neumann jetzt, also verheiratet, dass die Eltern eine sehr tiefe Beziehung, eine sehr tiefe Partnerschaft gelebt haben und eine sehr starke, auch tiefe Auseinandersetzung mit diesen Themen, gerade auch auf der partnerschaftlichen Ebene geschehen ist. Und sie sehr intensiv sich gerade über diese Themen des Weiblichen ausgetauscht haben. Und er hat die Julie immer mitgenommen, wenn er nach Europa gegangen ist, auch noch zu Eranos, hat immer seine Frau auch mit dabei gehabt, wenn er von Israel angereist ist. Das heißt, da war eine sehr tiefe Beziehung, die auch diese weibliche Qualität in ihm sicher auch stärker noch entwickeln ließ. Das andere ist eine ganz andere Sicht, wie wir das, wenn wir davon ausgehen, erklären können, nämlich aus seinem Geburtshoroskop. Neumann hat seinen Mond, also die Symbolik dieses mütterlich-weiblichen im Zeichen der Jungfrau. Und die Jungfrau entspricht eben dieser Qualität, die Neumann immer wieder auch beschreibt in der Bedeutung des Erdearchetyps für die Neuzeit, in dieser Qualität der Sophia-Erde. Das heißt, der geistigen Potenz der Materie, würde Théard de Chardin das nennen, der geistigen Weisheitsdimension der weiblichen Erde. Und da hat er sozusagen in seiner Grundanlage das schon in sich mitbekommen, sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. und hat sich sein ganzes Leben mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Das ist der zweite Grund aus meiner Sicht. Und der dritte ist der, dass er Jude war und dass er als Jude erlebt hat, wie das Judentum das Weibliche doch eher abgewertet hat zu lange Zeit, obwohl in der ursprünglichen Tradition die Frau eine ganz andere Stellung hatte und es ihm auch mit ein Anliegen war, diese weibliche Dimension der Wirklichkeit, also nicht nur auf die Frau bezogen, gerade auch im Judentum wieder zu stärken. Und dabei finden wir in vielen Schriften auch diesen Bezug zur Shechina, heißt das in der jüdischen Tradition, das heißt zur weiblichen Dimension Gottes, die sich gerade auch in der konkreten irdischen Wirklichkeit offenbart. Und daraus hat er auch viel geschöpft aus der jüdischen Mystik. Insbesondere auch von Martin Buber hat er einiges auch sicher auch mit übernehmen können aus dem Chassidismus. Sein erstes großes, leider unveröffentlichtes Werk, das er schon in den 1930er Jahren zur analytischen Psychologie geschrieben hat, ist ja ein Werk über die Erneuerung des Judentums mit dieser mystischen Bewegung des Chassidismus, wo er eben gerade auch auf diese Yahweh-Erdspannung, wie er das nennt, eingeht, auf diese Spannung zwischen dem männlichen Gott und der weiblichen Erde und hat sich ganz intensiv in dieser unveröffentlichten Schrift, ich habe selber dieses Manuskript bekommen können von Michael Neumann, aber es hat bisher leider keinen Verlag gefunden. Das ist eine Schrift von fast 500 maschinengeschriebenen Seiten, die er selber noch mit der alten Schreibmaschine eingetippt hat, wo er intensiv mit diesem Thema ringt, des Weiblichen und der Erde. Und kommt dabei auch eben genau auf diese tiefgründigen Sichtweisen des Bezugs zum Weiblichen, das bei ihm sicher mit seiner starken Anima-Qualität auch zusammengehangen ist. Das sind jetzt so einige kurze Bemerkungen zum Thema, weshalb Neumann in seinen ganzen Schriften immer wieder so tiefgehend sich mit dem Weiblichen auseinandergesetzt hat.
Vielleicht noch sagen dazu, wie sehr mit dem alttestamentarischen Jahwe-Bild auch verbunden ist, weil das ist ja doch ein sehr, ich sag mal, ein strafender Gott, genau. Den man sich sehr ergeben muss, der sehr angebetet wird.
Das scheint er
ja überwunden zu haben.
Ja, eben. Und das war ja sein Anliegen, dass auch innerhalb des Judentums eine Integration des Weiblichen stattfindet. Und dass sozusagen das Weibliche und das Männliche auch im Gottesbild zusammenkommen. Und das wäre ja eigentlich sein Hauptanliegen, das sich durchzieht. Sehr komprimiert gefasst ist es ja auch in diesem beeindruckenden Eranos-Vortrag die Bedeutung des Erdarchetyps für die Neuzeit, wo er eben gerade auch in diese Dimensionen hineingeht und wo er auch eben natürlich gerade auch jetzt auch in dieser unveröffentlichten Schrift diese Beziehung herstellt zum alten Judentum mit dieser sehr patriarchalen, männlichen Sicht des Göttlichen und eben gerade aufzeigt, wie sehr erneuerungsbedürftig diese Sicht ist. Und für ihn ist eben diese mystische Tradition des Chassidismus innerhalb vom Judentum die einzig wirklich stimmige Tradition, die schon vorweg die Verbindung von männlicher und weiblicher Dimension auch im religiös-spirituellen Sinne vollzogen hat. Und deswegen heißt auch dieser zweite Band der Chassidismus als Erneuerungsbewegung des Judentums und sieht darin eigentlich auch die Zukunft für eine integrale Form der Spiritualität, letztlich nicht nur des Judentums, sondern aller Weltreligionen. Wenn wir genau schauen, finden wir ja in allen Hochreligionen, dass sie alle patriarchal geprägt sind. Und wir müssen doch, wenn wir auch gerade weltweit zu einem Frieden kommen wollen, so wie es schon Hans Küng das benannt hat, kein Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen, dann müssen wir dort ansetzen, meines Erachtens, dass wir genau eben innerhalb der einzelnen Religionen schauen, wo sind wir noch in einer Spaltung, wo sind wir noch, wo ist das Weibliche zum Beispiel noch abgespalten. Und Neumann bringt das ja sehr klar auf den Punkt, dem Erdarchetyp, wo er sagt, überall da, wo das Weibliche abgespalten ist, ist auch der Körper abgespalten, ist der ganze untere Mensch abgespalten, ist das Unbewusste abgespalten und damit eine Spaltungssituation innerhalb der Religion, die dann solche schwierigen Situationen hervorbringt, wie das in diesen Konflikten zwischen den Religionen zum Vorschein kommt oder auch in der Unterdrückung der Frau in den einzelnen Religionen. Was aber große Folgen hat, nämlich auch nicht nur innerpsychische Folgen, sondern auch gesellschaftlich kollektive Folgen. Also wir können selber bei uns im Christentum ansetzen, wo wir genügend Arbeit haben, um das Weibliche auf gleiche Augenhöhe zu bringen wie das Männliche, denn auch dort ist noch vieles im Argen. Und auch dort kann uns Neumann große auch Unterstützung geben, wenn er von der Sophia spricht zum Beispiel, als dieser weiblichen Weisheitsqualität, die gerade im Christentum auch zu integrieren wäre und die dort immer noch nicht den Platz hat, der ihr eigentlich zukommt.
Ich habe noch eine Frage, und zwar haben wir was von gestern nach, und Sie hatten so, vielleicht können Sie was dazu sagen oder auch ein Beispiel bringen, und zwar hinten noch der Begriff der glücklichen Schuld nach. Mhm. Und ich habe dann so bei mir gesucht, in meinem Leben, auch in dem, was ich mit anderen so erlebt habe, also in einer Bewusstheit und auch in einer Unbewusstheit, dass ich mich in meiner Schuld nie glücklich gefühlt habe. Und ich auch nicht sagen kann, ich mache mich glücklich schuldig. Also dass vielleicht die Schuld, die ich trage, mir danach vielleicht Glück gebracht hat oder zu Glück geführt hat, das mag ja das eine sein, aber ich würde nie,
da kann ich gern noch,
oder nie sagen, glückliche Schuld.
Ja, das hat sich auch nicht darauf bezogen, dass wir das selber als Glück erfahren, sondern das bezieht sich nur auf einen Ausspruch jetzt innerhalb des Osterritus, wo das genannt wird, Felix Culpa lateinisch, und zwar auf die ganze christliche Mythologie. Und zwar die Schuld, nämlich die Erbschuld sozusagen, oder eben das Schuldigwerden im Paradies von Adam und Eva, war ja die Schuld, die uns Menschen mythologisch zur Vertreibung aus dem Paradies geführt hat. Die sozusagen auch nicht als glücklich erfahren worden ist, sondern dann eben, wo sie erlebt haben, dass sie im Schweiß ihres Angesichtes ihr Brot verdienen mussten und alles andere als glücklich war. Und bis heute sind wir Menschen ja noch nicht so weit, dass wir nur im Glück schwelgen, sondern dass wir uns immer noch sehnen nach einem Glück, das über diese polare Welt letztlich hinausgeht. Gleichzeitig sagt dieser Spruch Felix Culpa, dass es eine glückliche Schuld deswegen war, weil ohne dieses Schuldigwerden die ganze Entwicklung, diese ganze kollektive Bewusstseinsentwicklung gar nicht möglich gewesen wäre, einerseits, und im christlichen Sinne, dass es heißt dann, welch glückliche Schuld, die uns einen solchen Erlöser gebracht hat. Das heißt, wären wir als Menschen nicht vor Gott schuldig geworden, hätte Gott sozusagen nicht einen Erlöser, sprich Christus selber, in die Welt bringen müssen, um diese Schuld auszugleichen. Das ist aber ein Thema der christlichen Theologie, das natürlich noch einmal hinterfragt werden müsste.
Also mir geht es bloß um diesen Begriff, also ich würde das ja gar nicht als Widerspruch sehen, wie Sie es gerade gesagt haben, zu meinem eigenen. Also die Bewusstwerdung wäre ja auch die Vertreibung aus dem Paradies.
Genau.
Und da finde ich, also, muss ich jetzt mal so sagen, den Begriff der glücklichen Schuld eher ungünstig.
Ja.
Also, das wollte ich einfach noch dazu sagen.
Ja, ja. ich weiß, wie Sie es meinen. In der Situation erleben wir das auch nicht als Glück, sondern erleben das eher als schuldig geworden sein. Und da eben habe ich dann eben das Wort von Luther noch dazugefügt, sündige tapfer. Das heißt, dass wir dann auch den Mut aufbringen, weiterzugehen. Weil die Gefahr ist ja dann, das ist ja genau von der Lebensentwicklung her die Phase des Trotzalters, ja, wo das Kind schuldig wird, indem es sich zum ersten Mal abgrenzt, vor der Mutter zum Beispiel. Ja. Und damit auch einerseits eben eine gewisse Schulderfahrung auf sich zieht, andererseits aber auch weiter diese Ich-Entwicklung, wo es zum ersten Mal Ich sagt, auch weiterführen wird und die Gefahr besteht, dass es das noch einmal rückgängig macht, indem es die Mutter es einerseits versucht, wieder zum braven Kind zu machen und es dann wieder regrediert in einen Zustand vor dem Trotzalter oder es selber noch einmal aufgrund der Gefahr des Liebesentzugs, unter Anführungszeichen, eben sich dann wieder an in die Anpassung geht. So gesehen ist Schuld immer etwas, was im ersten Moment auf jeden Fall als beschwerend und negativ erfahren wird. Vielleicht ganz im Nachhinein können wir, wenn wir zurückblicken, noch einmal sehen, dass das auch eine glückliche, ist vielleicht ein falsches Wort, aber eine Schuld war, die notwendig war, so würde ich es eher bezeichnen. Ich habe nur diesen Begriff gewählt, weil der so ein geflügeltes Wort ist, Felix Kulpa, das hier in diesem Kontext einfach auch mit angesprochen werden kann. Ja, ich verstehe. Aber ist das sonst klar soweit jetzt? Gut. Ja, gibt es noch Fragen?
Ja, man müsste es schon konkreter machen. Es bleibt so schlecht, wenig fassbar, was das heißt, Felix Kulpa, ja, tatsächlich. Also wenn Sie jetzt hier die Störung der analen Phasen sagen, müsste ja der Zwanghafte anschließend Felix Kulpa sein, glücklich schuldig. Also, aber der erlebt sich ja so nicht.
Ja, klar.
Also wie vermittle ich so jemanden, ja, dass er in der glücklichen Schuld, ja, ist?
Das ist klar. Darauf bezieht sich es ja auch nicht. Und wir dürfen uns jetzt nicht auf diesen Begriff jetzt da festlegen, der aus der christlichen Sicht stimmig ist für diese ganze theologische Sicht, aber sicher nicht eins zu eins auf jede Phase des Schuldigwerdens übersetzt werden kann. Da muss ich mich schon auch verwehren davor. Trotzdem erleben wir ja eben, wie gesagt, oft im Nachhinein erst, wie das Schuldigwerden notwendig war. Und wie ich aus der Einsicht, was daraus entstanden ist, dann auch Ja sagen kann zu meinem Schuldig geworden sein und daraus auch die nächsten Entwicklungsschritte mutiger angehen kann. Das wäre ja dann auch sozusagen das, was wir daraus schöpfen können, dass wir den Mut aufbringen, auch uns nicht vorm Schuldigwerden zu drücken. Wir sind ja auch immer noch als Erwachsene, gehen wir oft doch den Weg des geringsten Widerstands. Wir wollen ja nicht anecken, wir wollen ja nicht böse sein, wir wollen ja nicht irgendwie schuldig werden, wir wollen niemanden verletzen, wir meinen es ja so gut und so weiter und so fort. Wir kennen das ja alle. Aber genau das ist oft auch eine Scheinheiligkeit, die Entwicklung verhindert. Auch Entwicklung im Sinne der Individuation, sowohl nach innen wie nach außen. Nach innen im Sinne dessen, dass ich mich nur in die Persona wieder zurückziehe, in meine Maske, in meine Anpassung. Nach außen, indem ich den anderen nicht wirklich ernst nehme in seiner existenziellen Dimension und damit nicht in eine tiefe Begegnung eintrete, sondern nur in einer oberflächlichen Smalltalk-Situation mich heraushalte und damit aber wieder Schatten bewirke. Das ist ja das, was wir immer berücksichtigen müssen, gerade vom Jungschen Ansatz her, dass kompensatorisch die Psyche bei all diesen Anpassungen immer auch den Schatten verstärkt. Und dabei nicht nur den individuellen Schatten im Einzelnen, der ihm dann in den Nacken springt bei der nächsten Gelegenheit, sondern das geht ja auch in den kollektiven Schatten. Und Neumann hat das ja auch in dem einen Beitrag über die Angst vor dem Weiblichen einmal benannt, wo er sagt, dass sogar auch gerade in Familien, wo wir versuchen, möglichst Harmonie herzustellen oft dieses Unterdrücken dieser Schattenseite genau das Gegenteil bewirken, dass ich mich selber zwar scheinbar als gut erlebe, aber auf einmal in meinem Umfeld, meine Kinder oder meine Frau oder meine nächsten Verwandten, da kommt es zu Ausbrüchen von Aggression, von Gewaltsituationen, die dann aber, wenn wir es ganzheitlich sehen, auch mit intendiert worden sind durch meine Haltung gegenüber diesem Schattenaspekt. Ich weiß nicht, wie weit das soweit schon die Antwort war. Bitte.
Also für mich hat sich es gestern so ein bisschen damit verbunden, dass Sie gesagt haben, schuldig werden wir so und so, also im genau. Tun oder im Nicht-Tun.
Genau.
Und ich habe so gedacht, das ist ja oft etwas, wenn man denkt, wenn man jetzt nichts tut oder sich still verhält oder so, entgeht man dieser Schuld. Das wäre ja das Sitzen gleich im Paradies
genau.
Und in den Bäumen. Und da, also meine Reaktion war so, dann wäre ich lieber im Tun schuldig.
Genau. Das geht den meisten so. Ja. Und da finde ich auch, bin ich auch auf Ihrer Seite. Dass ich lieber im Tun schuldig werde, als in mich drücken vor dem Tun, als in mich nur ausweichen vor dem, was eigentlich ansteht. Weil wenn ich handeln und gestalten schuldig werde, dann ist das meine Form des Mich-Einbringens. Dann bekommt das auch mein Gesicht, sage ich einmal, dann bekommt das meinen Fingerabdruck, dann bekommt das auch meine persönliche Gestaltung und meinen persönlichen Ausdruck. Aber wenn ich mich davor zurücknehme, nur um nicht schuldig zu werden, dann gebe ich das Feld frei sozusagen und werde trotzdem schuldig. Ich bin eigentlich noch schlechter dran, weil ich nicht einmal meine Gestaltung einbringen kann und trotzdem auch genauso schuldig werde.
Insofern war das mit der glücklichen Schuld für mich ein ganz verständlicher Ausdruck. Ist dann sicherlich kein perfektes Gestalten von irgendwas, aber es ist eins.
Genau. Und es gibt kein perfektes Gestalten. Es gibt immer nur ein relativ stimmiges Gestalten. Und relativ bezieht sich auf die Relation zu meinem jeweiligen Bewusstseinsstand. Und das ist das, was uns Neumann immer wieder mitgibt. Es gibt kein absolut stimmiges, sondern immer nur ein relativ stimmiges. Und dieses relativ Stimmige bezieht sich auf das, was er in der Ursprungsgeschichte mit den einzelnen Stadien der Bewusstseinsentwicklung darstellt, dass das nur entsprechend meinem persönlichen momentanen Stadium meines Bewusstseins stimmig sein kann. In 10 Jahren habe ich ganz ein anderes Bewusstsein, hätte vor 10 Jahren ganz anders gehandelt. Das ist nicht meine Schuld, sondern das ist ganz eine natürliche Gegebenheit, mit der ich leben muss. Und wo ich mich sogar freuen kann, dass ich inzwischen auch Bewusstseinsschritte gemacht habe und dann im Rückblick sehe, dass ich es heute anders tun würde. Und nicht betrauere, dass ich es damals nicht anders gemacht habe. Ja, das kommt noch dazu.
Ich wollte noch was dazu sagen. Und zwar an der Stelle, wenn man von Glück redet, ist es mir dann, sage ich mal so, zu einseitig. Also auf der anderen Seite konstruiert sich ja sofort das Unglück. Aber nee.
Ja.
Ja, vielleicht nehme ich mich jetzt daran so fest, aber es ist für mich wirklich schwer, mit dem Wort so umzugehen.
Ja, aber wenn Sie es so sagen, muss ich Sie gleich unterbrechen und sagen, glückliche Schuld ist Glück und Unglück in einem. Das kommt mir so spontan. Weil Schuld hat immer was Unglückliches. Ne? Und wenn ich glückliche Schuld sage, dann verbinde ich diese beiden Themen und schaffe wieder ein Paradox eigentlich, das wir rational nicht in Verbindung bringen würden. Ich weiß nicht, ob das schon. Ich habe es jetzt unterbrochen.
Ja, okay.
Ja, da müssen wir vielleicht noch persönlich ein paar Dinge aussprechen. Also über diese Themen.
Das ist ja, das kann man so sagen. Dass Felix Kulpa an sich auch mehr ein Symbol ist. Dass man vielleicht wirklich so unerwartet nicht auffassen kann.
So ist es. Ich finde das schön gesagt. Ja. Das ist nicht nur ein Begriff, sondern auch eine symbolische Größe. Ja. Die dann auch eine andere Deutung gibt, die nicht nur jetzt rational verständlich gemacht werden kann, sondern in der jeweiligen Situation dann entweder stimmt oder nicht stimmt. Auch in diesen Paradoxen dieses Symbols. Danke für die Anregung. Ja, wir haben noch 5 Minuten, es ist 11:55 Uhr. Ich werde nicht so schnell wieder in Dresden sein, wahrscheinlich. Das ist meine letzten 5 Minuten jetzt. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge hier hinaus. Mit einem lachenden Auge, weil ich sehr erfreut bin, was hier in diesen 4 Wochenenden alles möglich war. Und wie offen die Ohren und die Augen und die Sinne von Ihrer Seite waren für das, was ich hier wiedergeben konnte. Und bin dazu Ihnen allen ganz dankbar, dass wir in diesem großen Kreis solche tiefgründigen Themen austauschen konnten. Und natürlich, Herr Morich, Ihnen herzlichen Dank noch einmal in diesem Kontext, dass Sie mich da...
Lassen wir keinen Raum für ein Schlusswort.
Und da ist das weinende Auge, das ich natürlich spüre, da hat sich vieles entwickelt und ist vieles auch lebendig geworden und ist vieles Gestalt geworden, was, ja, wo ich spüre, es klingt noch weiter und wir werden sehen, wie weit es weiter klingt. Und ich freue mich, dass es in allen sicher weiter klingen wird und vielleicht ergibt sich irgendwann wieder mal die Gelegenheit, auch da weiterzugehen. Ich wünsche uns allen, dass Sie von diesen tiefgründigen Themen von Neumann weiterhin berührt bleiben und aus dieser Berührung heraus immer wieder ins Leben gehen. Es geht ja immer wieder ums Leben. Und ja, wenn ich sage Leben, vielleicht passt ein Gedicht von mir zum Abschluss. Das heißt, lebe. Vergänglichkeit ist Leben. Die Wandlung ist das Sein. Statt nach dem ewigen Streben, aufs Leben lass dich ein. Dort ist schon alles drinnen, das Dunkel und das Licht. Mit allen seinen Sinnen erleb sein Angesicht. Das Angesicht des Lebens blickt dich aus allem an. Kein Mühen ist vergebens, nichts ist umsonst getan. Das mühelose Mühen, Gelassenheit im Tun, das absichtslose Blühen, das in Bewegung ruhen. Tauch ein in dieses Leben, das dich persönlich meint. Empfang den tiefsten Segen, der dich mit allem eint. Tritt ein in das Geheimnis, das offen vor dir liegt und das für den geweiht ist, der mit Hingabe liebt. So lebe deine Liebe und lieb das Leben ganz. Im Herzen ist der Friede. Das Leben wird zum Tanz.
Ja. Denn Sie haben ja auch in der Zeit ja ihn direkt zu Wort kommen lassen. Und das heißt, das ist ja sensationell, was wir Ihnen beiden jetzt zu verdanken haben. Und dann möchte ich nur Ihnen danken, dass Sie die ganzen 2 Jahre so durchgehalten haben mit uns und in so einer glühenden Weise, wie wir es jetzt wieder bis zuletzt erlebt haben, uns Neumann nahegebracht haben und Ihre eigenen Reflexionen darüber in Ihren Gedichten. Herzlichen Dank. Und ich kenne keinen Menschen, der so engagiert Erich Neumann verkörpert, vertritt und verbreitet. Das muss ich sagen, das ist sensationell. Wir kennen uns schon sehr, sehr viele Jahre. Und ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich mache da mal was über Erich Neumann oder so. Das sind Sie wirklich der Einzige. Und dafür herzlichsten Dank.
Gerne.
Und wir werden überlegen, wie das wieder weitergehen könnte mit uns. Und wenn Sie ganz aufmerksam sind und an der ISIS-Tafel unten vorbei ging, da steht drin, Tiefenpsychologisches Institut nach C.G. Jung. Und das Nach ist von uns listig eingebaut, denn wir verehren sehr C.G. Jung, aber auch klar. Von Franz,
ja.
Gebser
ja.
Und Erich Neumann.
Genau. Schön.
Das ist das Nach.
Ja.
Das ist nach. Und herzlichen Dank, wir kommen Sie gerne wieder.
Vielen Dank.
Ja.
Herzlichen Dank noch einmal. Alles Gute und... Ja. Komm gleich hinunter. Da ist immer noch ein Buch oder Programm. Ich träume sonst zusammen. Danke.